Ich nutze die Zeit und bete einfach einmal kurz zu Beginn. Bleib ruhig sitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen für den heutigen Tag, Herr, für den heutigen Sonntag, Herr, dafür, für all das, was wir schon gehört haben, Herr, dass du schon gesprochen hast heute Morgen. Und wir wollen dich bitten einfach, dass du auch uns jetzt die Ruhe gibst, Herr, uns selbst, dass wir selbst auch mutig sind und uns selbst auch immer wieder in Frage stellen und dazulernen, Herr. Dir soll allein die Ehre heute Morgen auch gebühren, Herr. Amen. Ja, ich kann ja schon mal das Thema verraten. Funktioniert das jetzt mit dem? Noch nicht. Okay, warten wir noch einen Moment. Das Thema, oder zunächst einmal will ich Danke sagen an das Musikteam. Ich fand das letzte Lied einfach super gut. Das hat schon genügend Inhalt, geistlichen Inhalt gehabt. Das nimmt auch immer viel Druck vom Prediger, wenn die Lieder wirklich und die Musik entsprechend sind. Mich spricht das immer sehr an. Ja, heute Morgen werde ich über das Thema reden, und zwar, ich habe es als Frage formuliert: Wer ist Herr deiner Zeit? Und das wird bestimmt auch gleich angezeigt. Ja, also wie schon gesagt, es geht heute um die Zeit und wie wir unseren Alltag einteilen, weil er besteht ja aus Zeit. Und zu Beginn möchte ich vorlesen, ja, als die Zeit entstand. Und zwar eine Folie weiter, genau. Und ich lese das mal vor, da steht im vierten Tag, wo Gott die Welt erschaffen hat. Und zwar im ersten Buch Mose, im Kapitel 1, im Vers 14, ab Vers 14 bis Vers 19. Es wird aber auch angezeigt. Und zwar steht hier: Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Ja, also das war der Startschuss sozusagen für die Zeit an sich. Man könnte sagen, hier hat Gott die erste Uhr erschaffen. Die Sonne ist ja ein Stern, sie ist riesig groß und hat viel Kraft, Feuer. Und sie ist aber nur ein durchschnittlich großer Stern. Es gibt weitaus größere Sterne und es gibt ja unzählige Sterne. Also, und all das hat Gott mit seinen Worten erschaffen. Also eine viel perfektere Uhr, als wir sie jemals entwickeln können, hat hier Gott am vierten Tag erschaffen. Ja, die Zeit ist ganz wichtig für uns Menschen. Wir brauchen die Zeit, um uns zu orientieren und durch den Tag zu kommen. Es ist ja so, dass die Zeit die genaueste Maßeinheit ist. Also wir können Zeit besser messen als die Höhe, als das Gewicht. Also es ist die genaueste Einheit. Eine große Leistung von den Menschen ist ja die Atomuhr. Und darauf sind sie auch sehr stolz, die Wissenschaftler. Die verstellt sich alle 50 Millionen Jahre, nicht Milliarden, um eine Sekunde nur. Also das ist schon sehr, sehr genau. Natürlich kann nichts menschlich Erschaffenes 50 Millionen Jahre halten, aber dennoch, das ist schon eine sehr genaue Leistung, sehr präzise. Und die Menschen versuchen das schon seit der Antike, werden Uhren gebaut, es gibt Wasseruhren, Sonnenuhren und alles Mögliche. Und also es ist schon immer eine sehr wichtige Frage gewesen: Wie funktioniert Zeit, wie können wir Zeit messen? Und es ist so, dass viele Umfragen gemacht werden zum Thema Zeit, um zu bestimmen, wie viel Zeit wir mit was verbringen. Und für uns Christen ist das besonders mal wichtig, immer wieder sich darüber Gedanken zu machen. Was mache ich mit meiner Zeit? So auch heute Morgen. Und ich habe jetzt zu Beginn eine kleine Aufgabe für uns mitgebracht. Und zwar, die basiert auf den Umfragen. Also es ist keine hundertprozentige, sichere Antwort, die man darauf geben kann, auf die Sachen, die wir gleich sehen. Aber ihr könnt es versuchen. Es geht ums Schätzen. Es geht nicht um, dass ihr euch ausrechnet, wie viel Zeit, sondern es geht einfach nur um eine Schätzung für euch selbst, damit ihr merkt, aha, hier liege ich richtig, hier liege ich falsch, komplett daneben mit der Zeit. Und zwar geht es darum, ich werde 10 Aktivitäten gleich zeigen und Aufgabe ist es, zu schätzen, wenn ihr, ach, also der Durchschnittsdeutsche wird mittlerweile 80 Jahre alt und wenn er 80 ist, wie viel Zeit hat er dann jeweils mit einer dieser Aktivitäten verbracht von den 80 Jahren? Machst du die erste Folie an? Super. Also hier geht es um Arbeit. Arbeitsplatz. Wie viel Zeit verbringen wir am Arbeitsplatz als Deutsche?
30 Jahre?
Ja, nicht ganz. Vielleicht noch eine Schätzung, ein bisschen weniger. Also, wir meinen schon die vollen Jahre, ne? Also, Uhrzeitjahre. Nicht die Jahre so. Genau.
Mhm.
Okay, dann entlaste ich euch mal. Und zwar, es sind acht Jahre, die wir verbringen, von den 80 mit Arbeiten. Also 8 volle Jahre, ne? Das ist, sei gesagt. Ja, also ich lag bei allen Sachen daneben. Ich kann sehr schlecht mit Zeit umgehen, habe ich festgestellt. Vielleicht können wir eine weiter. Genau, wie viel Zeit verbringen wir im Auto, beim Autofahren oder mitfahren?
2 Jahre.
Perfekt, 2 Jahre. Genau, die Jugend kennt die Sachen schon. Ich habe das mal als Rätsel auch gehabt im Jungschat-Thema einmal. Vielleicht eine Folie weiter. Ja, hier wird es schwieriger. Und zwar, dass diese Statistiken, die Umfragen, die wurden ja auf alle Deutschen gemacht. Hier geht es nicht nur um die Christen, sondern es geht um alle Deutsche. Wie viel Zeit verbringt ein Deutscher mit Gott im Gebet, mit Bibellesen im Durchschnitt bei 80 Jahren? Monat? Was? 3 Monate? Ja, es sind 2 Wochen. Also 2 Wochen. Doch relativ wenig, wenn man sieht, wie viel man arbeitet oder Auto fährt. Ja, dann kommen wir zu einer Beschäftigung, die uns allen gefällt, und zwar das Essen. Wie viel Zeit verbringen wir mit Essen? Perfekt. 5 Jahre, ganz genau. Also von 80, ja genau, 5 Jahre essen wir. Und damit ist auch gemeint das Kochen und das Reden über Essen, also verbringen wir mit dem Thema Essen. 5 Jahre sind es. Die nächste Folie einmal. Ja, Gemeinschaft. Wie viel Zeit verbringen wir in Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit Lachen, mit Reden? Bisschen mehr. Wir sind sehr soziale Wesen eigentlich. Doch. Ja, noch mehr. Nee, noch mehr. Doch. Nee, über 10 Jahre. Tatsächlich 12 Jahre sind es. 12 Jahre verbringen wir in Gemeinschaft. Also wir sind doch sehr soziale Wesen. Auch wenn Deutsche es so vorgeworfen wird, dass sie eher so zurückhaltend sind und für sich gerne sind, sie verbringen doch auch viel Zeit in Gemeinschaft. Jetzt kommen wir zu einer Zahl, die auch interessant ist, und zwar, das ist jetzt aktuell, ist es schwer zu sagen als Umfrage, weil 80-Jährige haben nicht so viel Zeit verbracht mit Medien wie heutzutage die Jugendlichen. Aber lasst uns mal den Stand der Dinge so nehmen, wie wäre es, wenn wir als Jugendlicher jetzt 80, wir sind in unserer Zeit. Das heißt, wie viel Zeit haben wir mit Medien laut aktuellem Stand verbracht, wenn wir 80 sind? 20 Jahre? Das ist eine Menge. Nee, es sind sogar noch mehr. Ja, es sind 22 Jahre, aber die Tendenz ist stark steigend. Also das sind Zahlen, die sind 2 Jahre zurück und man nimmt an, es sind schon viel mehr. Ja, also das ist erschreckend, die Medien. Ja, mit Putzen, eine Folie weiter. Wie viel Zeit verbringen wir mit Putzen? Nee, allgemein. Das ist jetzt nicht zu unterscheiden. Also bei allen Sachen unterscheiden wir nicht zwischen Mann und Frau, sondern da geht es um den allgemeinen Staatsbürger. 5 Jahre? Wer hat das gesagt? Sehr ordentlich. Nein, nicht so viel. Nee, 2 Jahre sind es, genau. Ja, also 2 Jahre verbringt der Deutsche mit Putzen. Und die Deutschen sind ja sehr gründlich. Mit Schlafen. Wie viel Zeit verbringen wir mit Schlafen? Wie?
28.
Ja, nicht ganz. Das sind doch zu viele. Das sind doch zu viele. Also 4 Jahre weniger sind es. 24 Jahre. Das sind eine Menge. Aber dazu wurden jetzt nicht die Mittagspausen dazugezählt. Wenn man Mittagspause gerne macht, dann steigt diese Zahl sehr stark. Ruhig eine Folie weiter. In der Schule. Wie viel Zeit verbringt der Durchschnittsmensch in der Schule in Deutschland?
5 Jahre.
Ah, weniger. Weniger. Nee, noch weniger. Also es geht ja um die vollen Jahre. Sogar weniger. Also 2 Jahre. 2 Jahre in der Schule. Sogar Tendenz 1,5 Jahren eher. Also das Schulsystem ist doch, es streckt sich sehr lange in unserem Leben, aber es ist doch eine kurze Zeit, also wenn man es nur als Zeiteinheit sieht. Also wir sehen schon, es ist sehr schwer einzuschätzen, die Zeit. Lasst uns noch zur letzten Folie gehen jetzt. Ja, und zwar hier ist Sport gemeint mit dem Bild. Wie viel Zeit verbringt der Deutsche mit Sport? Ja, richtig. Also 1 Jahr, 1,5 Jahre sind es circa. Also doch, das ist eine Aktivität, die man hier in Deutschland nicht so gerne macht. Ja, Sport. Gehen nochmal zur letzten Folie, den Überblick zu verschaffen nochmal. Ich finde es einfach sehr spannend, weil es wirklich wichtig ist, sich selbst bewusst zu werden, wie viel Zeit verbringe ich mit was. Und natürlich, wie gesagt, am Anfang, diese Statistiken sind nur Statistiken und Umfragen. Und Menschen sind Individuen, deswegen es variiert auch sehr stark von Mensch zu Mensch. Aber dennoch ist es sehr interessant zu sehen. Also Herbert sprengt natürlich diese Statistik mit 91 bei weitem. aber wenn man 80 ist, dann hat man schon eine sehr große Lebenszeit hinter sich, ne? Viele Jahre. Nun im Buch Hiob, im Kapitel 14, die Verse 1 bis 2, lasst uns die mal nachlesen, in eine Folie weiter, da steht das auch. Ja, was sagt die Bibel zur Zeit, zu unserer Lebenszeit? Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, ist interessant. Ne? Wir haben jetzt so viele Aktivitäten gesehen und so viel Zeit auch. Und wir lesen hier, dass die Lebensdauer ja doch sehr kurz sein soll, unsere Lebensdauer. Aber irgendwie steht das ja im Kontrast, wenn man 80 wird, das ist ein hohes Alter und die Tendenz ist ja steigend in Deutschland wegen unserer guten Medizin. Und ja, wir haben den Beweis ja auch unter uns. Ja, aber die Bibel hat immer recht. Sie verfehlt nie ihr Ziel und sie ist ja auf Ewigkeit und für die Ewigkeit auch gemacht. Und somit liegt unsere Statistik vielleicht nicht ganz so richtig, unsere Umfragen. Und lasst uns mal nochmal eine Folie zurückgehen, Michi, wenn das möglich ist. Danke. Und hier sehen wir jetzt, wir verbringen mit Schlafen schon 24 Jahre. Das ist eine Menge Zeit von den 80 Jahren. Mit den Medien verbringen wir auch noch 22 Jahre. Und ich würde beides als eine Zeit nennen, die sehr inaktiv ist, in der wir wenige wichtige Entscheidungen treffen und auch nicht treffen sollten. Und es ist eine Zeit, die man eigentlich als aktive Lebenszeit schon abziehen kann, wenn man richtig über sein Leben nachdenkt, über die Zeit mit dem, was ich mein Leben verbringe. Und ja, zählen wir das mal zusammen, dann kommen wir auf 46 Jahre schon, die uns abgezogen werden, kann man sagen, von den 80 Jahren. Und nicht jeder erreicht das Alter von 80. Das ist ein gesegnetes Alter. Das ist ein Vorrecht, 80 zu werden. Und wenn man weiterdenkt, die ersten Lebensjahre, 1-7. Wie viel könnt ihr euch davon noch erinnern? Daran noch erinnern? Davon? Es sind nur Fragmente, die wir noch haben, übrig haben von diesen Jahren. Es sind eigentlich Jahre auch, wo wir ja als Menschen wachsen und der Körper sich ausbildet, das Gehirn weiter optimiert wird. Und ja, es ist eine Zeit, die wir auch letztendlich sehr inaktiv verbringen. Also jetzt vom Erwachsenen-Sichtpunkt aus. Also man müsste da fairerweise sagen, nochmal 7 Jahre runter, da sind wir schon bei 53 Jahren, die wir von den 80 abziehen können. Da bleiben noch 27 Jahre übrig. Wer ist hier über 27 in dem Raum? Ja, das sind eine Menge. Also ihr wisst, 27 Jahre verfliegen. Und also sehen wir, Hiob hat hier überhaupt nicht übertrieben, eher untertrieben. Die Zeit verfliegt. Und es ist interessant. Also es lohnt sich, über die Bibel nachzudenken. Und wenn wir meinen, einen Widerspruch zu finden, einfach nochmal sich Gedanken zu machen. Stimmt das vielleicht? Oder gibt es da noch Gesichtspunkte, die wir nicht, Ansichtspunkte, die wir nicht sehen? Ja, die Bibel fordert uns auf, bewusst zu machen, genau das, was wir heute Morgen gemacht haben, die Zeit zu betrachten, unsere Lebenszeit, unsere Aktivitäten im Alltag zu hinterfragen. Und im Psalm 90, Vers 12, ich lese den auch vor, den haben wir auch als Folie, das sind dann 2 Folien weiter, Michi, da steht ein ganz schöner Vers, finde ich. Und zwar, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Also jeder, der das nicht tut, könnte man sagen, ist unweise, weil ein weises Herz zählt seine Tage. Und versucht mal, eure Tage zu zählen. Ihr wisst ja gar nicht, wo ihr aufhören sollt. Das ist das Problem an der Sache. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Das muss uns weise machen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Wir müssen jetzt die Zeit auskosten. Wir müssen jetzt unsere Zeit hinterfragen, wie wir unsere Zeit verbringen im Alltag. Ganz besonders, wir haben neue Anfänge, auch im neuen Lebensjahr ist wieder ein neuer Schritt, finde ich immer, für einen selbst. Und da hilft es insbesondere nochmal zu hinterfragen, was mache ich eigentlich in meinem Tag? Ist es notwendig, was ich mache? Oder verplemper ich meine Zeit mit zu viel Medienkonsum zum Beispiel? Ja, die Welt macht sich sehr viele Gedanken um Zeit. Es gibt ganz viele Sprüche, die sich um Zeit drehen. Viele sind abgeleitet von der Bibel tatsächlich. Das ist interessant, weil die Bibel spricht sehr intensiv von Zeit, weil sie so wichtig ist und weil es so ein wichtiges Thema ist. Ich nehme einfach ein paar Sprüche, die man so kennt. Carpe diem, genieße die Zeit. Zeit ist Geld. Kommt Zeit, kommt Rat. Zeit heilt alle Wunden und so weiter. Es gibt ganz viele Sprüche. Ich werde da nicht noch weitergehen. Aber die Bibel hat auch Sprüche. Der bekannteste, der abgeleitet wurde, war der Spruch, genieße die Zeit. Das ist eigentlich die verharmloseste Variante von dem, was Paulus gesagt hat. Paulus hat in Epheser 5, die Verse 15 bis 16, das ist eine Folie weiter, ja, da hat Paulus den Umgang mit der Zeit sehr gut auch beschrieben, wie wir ihn haben sollten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also wir sehen im Vers 15 einmal nochmal den Hinweis, wer sich Gedanken macht über seine Zeit und in Sorgfalt ja sie ausübt, die Aktivitäten plant im Voraus, der ist ein weiser Mann oder eine weise Frau. Also er wandelt in Weisheit, und wer dem nicht so tut, ist unweise. Ja, weil er noch heute sterben kann. Und hier steht auch sehr interessant, und kauft die Zeit aus. Also nicht Zeit ist Geld, sondern investiere Geld für Zeit. Also Zeit ist das größte und wertvollste Gut, was wir haben. Kauf diese Zeit aus. Nutze deine Zeit. Nutze deinen Verstand für deine Zeit ein. Also setz ihn ein dafür. Es ist das Wichtigste, dass du deine Zeit richtig einteilst und dir Gedanken machst darüber, wie du sie verwendest. Und essentiell für uns wiedergeborenen Christen ist es ja, Zeit mit Gott zu verbringen. Warum? Ja, er hat sein Leben oder seine Gottheit erstmal aufgegeben, ist Mensch geworden und hat auch noch diese Position aufgegeben, hat sein Leben, hat sich ermorden lassen von Menschen für dich, um Lösegeld zu bezahlen für deine Zeit, für deine Gemeinschaft mit ihm, für die Möglichkeit, dass du errettet wirst. Und diese Zeit ist, die Gott möchte und auch beansprucht. Er ist nicht dein bester Freund alleine, sondern er ist auch dein Herr. Er ist dein Besitzer. Er hat für dich bezahlt. Er hat mit seinem Leben, mit seinem heiligen Leben bezahlt. Also wir haben oft so das Gefühl, meine Zeit, aber in Wirklichkeit ist unsere Zeit, wir verwalten zwar über sie, und sehr schlecht möchte ich meinen, wenn ich über mich nachdenke, doch die Zeit gehört nicht uns selbst, sie gehört Gott, unsere Zeit. Und wir schließen Gott sehr, sehr oft aus und nehmen uns nicht genügend Zeit oder kaum Zeit für ihn. Und den richtigen Umgang oder die richtige Einstellung, wie gehe ich denn damit um? Weil es ist ein Thema, da kann man leicht drüber reden, aber da Änderungen vorzunehmen, fällt uns allen extrem schwer. Da rede ich auch aus Erfahrung. Mir fällt es sehr schwer, mich zu ändern und auch den Tagesablauf zu beeinflussen und dann auch wirklich standhaft zu beeinflussen. Und ich finde das sehr schön in Lukas im Kapitel 10. Lasst uns das mal nachlesen. Die Geschichte, die wir alle kennen wahrscheinlich, über Martha und Maria. Eine Folie weiter. Danke. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesus Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Also, ihr hatten zwei Frauen, zwei Schwestern in dem Fall, Zeit mit unserem Herrn Jesus Christus, unter anderem auch mit den Jüngern, aber und sie gingen unterschiedlich um mit dieser Zeit. Und ich finde es sehr spannend hier zu sehen, die Reaktionen der Menschen, die in derselben Situation eigentlich stecken. Und zwar ist es so, Martha handelt sehr vorbildlich, finde ich. Sie ist eine Gastgeberin und kümmert sich so gut sie kann wirklich um ihre Gäste. Und sie macht sich Gedanken um sie. Ihr ist es nicht egal, wie sie sich fühlen, sie sorgt für sie. Und aber die Schwester hingegen, sie rührt keinen Finger. Sie ist, man würde sagen, faul und sie setzt sich einfach hin und hört, was Jesus sagt. Doch was sie macht, ist für Jesus in dem Fall viel, viel, viel wertvoller. Sie nimmt ihre Zeit und investiert sie nicht in Leistungen oder in Aktivitäten, in verschiedenen, die auch gut sind und berechtigt sind zur richtigen Zeit. Aber Maria hat die richtige Wahl getroffen, indem sie Gemeinschaft hat mit unserem Herrn. Und genau diese Wahl müssen wir auch treffen. Unsere Aktivitäten, so wichtig sie uns erscheinen, sind nicht so wichtig, wie mit unserem Herrn Gemeinschaft zu haben, Zeit zu verbringen, im Gebet, im Dienen, im Bibellesen. Und es ist oft so, dass es falsch verstanden wird. Ich finde, die stille Zeit ist im christlichen Raum, mittlerweile hat sie schon so einen unangenehmen Beigeschmack, finde ich immer. Du musst stille Zeit machen. Wird gesagt, du musst dir Zeit nehmen, da und dann. Du musst 6 Uhr morgens aufstehen, da ist die beste Zeit. Oder du musst, wie auch immer, jeder hat so sein Schema, wann er stille Zeit macht oder ob er stille Zeit macht in der Woche und oder am Tag. Und Gott möchte viel mehr als die stille Zeit. Er möchte nicht einmal einen Gastbesuch bekommen. Stellt euch mal vor, ihr seid im Gefängnis und ihr bekommt Besuch. Und ihr bekommt zufällig Besuch. Ihr wisst nicht, wann ihr besucht werdet, aber ihr wartet darauf sehnsüchtig. Ihr wollt die Gemeinschaft haben. Doch der Gast kommt, wann er will, und wenn er kommt, hat er kaum Energie. Er hat einen Haufen Ausreden, warum er nicht kam. Und genauso geht es unserem Herrn Jesus Christus. Er wartet auf uns und wir kommen nicht. Und das ist falsch. Und die stille Zeit ist nicht negativ, sie soll aber nur ein Bonus sein, eine intensivere Zeit, als die wir verbringen. Wir müssen den ganzen Tag durch Gemeinschaft haben mit Gott, Stoßgebete und ausdauernde Gebete, die über den ganzen Tag übergehen, immer wieder mit Gott reden, nicht aufhören und Amen sagen, sondern weiterbeten. Es gibt so das Buch nach dem Amen bete weiter. Das hat einen sehr schönen Titel, passend auch zu dem Thema. Also es geht wirklich um die Gemeinschaft, die du verbringst. Es ist die wertvollste Zeit. Und an dieser Zeit werden wir auch in Ewigkeit tatsächlich gemessen. Das ist die Zeit, die Jesus am wertvollsten ist. Es geht um deine Beziehung, die du hast mit Jesus Christus. Das ist das Wichtigste, nicht deine Theologie oder deine Bibelkenntnisse, sondern es ist tatsächlich die Zeit, die du investierst von deinem Leben, die wertvollste Zeit, die du hast, für Jesus. Und zum Abschluss, im Thessaloniker finde ich das sehr schön beschrieben, oder einen sehr schönen Vers, würde ich sagen. Das ist der 1. Thessaloniker im 5. Kapitel, die Verse 16 bis 18. Lasst uns die einmal lesen. Eine Folie weiter, bitte. Ah ja, da steht zwar die Stellenangabe falsch, aber lasst euch nicht irritieren. Die müsste 16, 18 sein. Also Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Passt auch sehr gut zur Predigt letzten Sonntag, die Hans-Jürgen gehalten hat, die immer noch sehr stark ist, finde ich. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also tut das, was ihr tut, wenn ihr meinetwegen die Zähne putzt, dann putzt sie für Gott. Es ist nur ein Beispiel jetzt. Aber macht das, was ihr tut, für Gott. Plant nicht extra euren ganzen Tag um, zerfetzt ihn nicht, das wird auf Dauer nicht halten. Ihr müsst lernen, und wir müssen alle lernen, will ich sagen, wirklich Gott im Alltag zu gebrauchen, Gott im Alltag zu entdecken, neu zu entdecken. Und da möchte ich Mut machen. Und ich finde diese Verse einfach sehr schön als Leitverse für unseren Alltag. Zum 16. Vers haben wir schon eine Predigt gehört, wie ich sagte, von Hans-Jürgen letzten Sonntag. Aber nehmt doch heute Vers 17 mit, betet ohne Unterlass. Das ist eine Aufgabe, die wirklich wichtig ist, weil Gott möchte dein Leben, er möchte dein ganzes Leben. Er möchte nicht nur die stille Zeit von dir, die du vielleicht auch vergisst oder nicht konsequent genug bist, um sie einzuhalten. Deswegen bete ohne Unterlass.